Melanie Bergermann und Volker Thier Haseborg. Die Wirecard-Story. Die Geschichte einer Milliardenlüge. Wie können knapp 2 Milliarden Euro einfach so verschwinden? Das ist eine der großen Fragen, die der Finanzskandal um den deutschen Zahlungsabwickler Wirecard aufwirft. Doch das Verwirrspiel um vermisste Riesensummen hatte bei Wirecard Methode. Die obersten Manager des Unternehmens spielten über Jahre hinweg BaFin, Staatsanwaltschaft, Journalisten, Investoren und sogar den eigenen Mitarbeitern etwas vor. Über ein undurchschaubares Netz aus Drittanbietern und Auslandstöchtern wurden Gewinne suggeriert, die es niemals gab. Bis das Lügengebäude im Sommer 2020 kollabierte. Tausende Anleger verloren ihr Geld. Die Vorstände waren zur Veröffentlichung des Buches »Die Wirecard-Story« im November 2020 in Untersuchungshaft oder auf der Flucht. Die Aufarbeitung der Wirecard-Verstrickungen ist ein schwieriges Unterfangen, das die Justiz beschäftigt hält. Entsprechend vielschichtig und komplex sind diese Blinks. Sie erzählen Wirecards Aufstieg zum Börsenstar und den tiefen Fall des Unternehmens chronologisch nach. Dabei bieten sie dir ein tieferes Verständnis der Hintergründe des Skandals, damit du neue Meldungen zum Thema besser einordnen kannst. Blink Nummer 1. Sex sells, aber die Technologie dahinter verkauft sich noch besser. Im Jahr 2000 boomt an der Börse alles, was mit Internet oder Technologie zu tun hat. Viele Startups aus dieser Branche kommen problemlos an Millionen. Eine Tatsache, die sich auch Paul Bauer Schlichtegroll nicht entgehen lässt. Der Münchner will Geld verdienen, möglichst viel und möglichst schnell. Über seine Firma EPM AG stellt er Pornokanäle ins Netz. Die Bezahlung der Kunden erfolgt über sogenannte Dialer, die 0190er Rufnummern aufbauen und pro Minute abrechnen. Schnell erkennt Bauer, dass sich mit den Abrechnungssystemen mehr Geld verdienen lässt als mit den Pornoseiten selbst. Er verlagert das Thema in eine eigene Gesellschaft namens Electronic Billing Systems, kurz EBS. Allerdings wird das Geschäft mit den Dialern schnell schmutziger als das mit Pornos. Die Dialer bauen nämlich vom Kunden unbemerkt teure 0190er Internetverbindungen auf, sobald diese ins Internet gehen, selbst wenn sie nur nach Kochrezepten suchen. Die Umsätze steigen, doch die Probleme werden ebenfalls mehr. Um Ärger im eigenen Unternehmen zu vermeiden, lagert Bauer Schlichtegroll das Geschäft mit den Dialern kurzerhand an eine Partnerfirma in Spanien aus. Dort sind die Telekommunikationsgesetze zu diesem Zeitpunkt lascher als in Deutschland. Die Geschäftspraktik, heikle Bereiche an Partnerfirmen auszulagern, wirst du in den folgenden Blinks noch öfter finden. Man könnte sagen, darauf beruht das spätere Geschäftsmodell der Wirecard AG. Doch EBS hat noch andere Probleme. Die Zahlen, die der Firma gemeldet werden, sind nicht konsistent. Ein branchenübliches Problem, denn in der Kette zwischen Kunden, Telekommunikationsanbieter, Bank, der Gesellschaft für Zahlungssysteme und den Online-Unternehmen braucht nur irgendwo mal kurz eine Verbindung abzubrechen und die Zahlen kommen nur unvollständig oder gar nicht an. Eher ein technisches Problem als ein finanzielles. Trotzdem führt es dazu, dass der damalige Finanzvorstand Alexander Herbst keine klaren Zahlen melden kann, weder intern noch an den Aufsichtsrat. Deshalb wirbt Herbst den jungen Banker Oliver Bellenhaus von der DZ Bank ab. Seinen Namen solltest du dir merken, denn er wird später einer der Hauptangeklagten im Wirecard-Skandal sein. Doch auch Bellenhaus kann das Problem der fehlenden Daten nicht lösen, denn er ist Banker, kein Programmierer. Wer hingegen Programmierer ist? Jan Marschalek. Der junge Österreicher, der kurz vor der Matura die Schule abbrach, arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Chief Technology Officer, kurz CTO, bei einem Münchner Startup namens Wirecard AG. Ein Unternehmen, das genau die Software patentiert hat, die die Schnittstellen zwischen Kunden, Kreditkartenunternehmen und Onlinehändlern verknüpfen kann. Genau das also, was EBS dringend benötigt. Blink Nummer 2. Jan Marschalek und Markus Braun wechseln von Wirecard zu EBS und nehmen die Firmengeheimnisse gleich mit. Jan Marzaleks Aufgabe bei Wirecard ist es, die gesamte Bezahlplattform neu zu programmieren. Er berichtet seinem damaligen Chef, Detlef Hoppenrath, dass alles nach Plan läuft. Doch die Realität ist eine andere. Darüber bekommt Wirecard finanzielle Schwierigkeiten. Die Risikokapitalgeber werden nervös und entsenden den damals 30-jährigen Österreicher Markus Braun als Krisenmanager. Dem gelingt es tatsächlich, die Bezahlplattform von Wirecard neu zu programmieren. Hoppenrath ist darüber so glücklich, dass er ihn als neuen Vorstand der Wirecard AG vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG abwirbt. Doch die Probleme von Wirecard lassen nicht nach. 2001 bricht der neue Markt zusammen. Wo ein Jahr zuvor noch Euphorie herrschte, finden sich jetzt keine Risikokapitalgeber mehr. Auch die Wirecard AG sucht vergeblich nach neuen Investoren und steht kurz vor der Pleite. Während Hoppenrath eine Zusammenarbeit mit der Porno- und Glücksspielbranche ablehnt, sehen Braun und Marzalek genau hier eine Chance. Sie nehmen Kontakt zu IBS auf. Ein Zweckbündnis zwischen dem schillernden Bauer Schlichtegroll und dem nüchternen Braun entsteht. Darüber kommt es zum Zerwürfnis mit Hoppenrath, der zwischenzeitlich in den Aufsichtsrat von Wirecard gewechselt ist. Am 20. November 2001 werden die Laptops von Braun und Marzalek gestohlen. Auf ihnen befinden sich wichtige Firmendaten. 3 Tage später meldet die Wirecard AG Insolvenz an. Am 16. Januar 2002 verkündet IBS in einer Pressemitteilung die Übernahme des Kerns der alten Wirecard AG. Hoppenrath sind das zu viele Zufälle. Er stellt Strafanzeige gegen Braun wegen Konkursbetrug. Doch die Ermittlungen werden eingestellt. Die Firma IBS hat endlich, was sie so dringend benötigt, eine funktionierende Schlüsseltechnologie für ihr Geschäftsmodell und mit Braun und Marzalek 2 neue Mitarbeiter, die sich bestens mit dieser Technologie auskennen. Die Gewinne sprudeln, bis durch eine Gesetzesänderung 2003 das Aus für Dialer kommt. IBS brechen die Umsätze weg. Die Firma braucht schnell neue Kunden und weitet ihr Geschäftsmodell auf Sportwetten und Glücksspiele aus. Eine Branche, die zwar streng reguliert ist, aber zu diesem Zeitpunkt nur offline, nicht online. Diese rechtliche Grauzone macht die Zahlungsabwicklung in dieser Branche zu einem äußerst lukrativen Geschäft. Und Bauer Schlichtegroll wiederholt, was er schon mit den Dialern tat. Er lagert den heiklen Bereich der Online-Glücksspiele zu Partnerfirmen aus. Blink Nummer 3. Braun kauft Unternehmen mit Börsenmantel und Vollbanklizenz, um an die Börse zu kommen. Aber auch andere Branchen werden von IBS bedient. Mit seriösen Einzelhändlern verdient das Unternehmen zwar deutlich weniger an Marge, aber durch hohe Umsätze lassen sich ebenfalls auskömmliche Gewinne erzielen. Außerdem senken verlässliche Händler die Quote der Problemkunden, bei denen es immer wieder Zahlungsausfälle gibt. Bauer Schlichtegroll beginnt eine Truppe aus Grenzgängern und Individualisten aufzubauen, wie es ein ehemaliger Mitarbeiter formuliert. Damit sind Leute gemeint, die es mit der Moral nicht so genau nehmen. Bauer Schlichtegroll ist der Macher, Braun der Vordenker und Marzalek der Umsetzer. Auch Oliver Bellenhaus, der Banker, gehört inzwischen zum Führungskreis. Er soll IBS an die Börse bringen. Dabei hilft der Börsenmantel von Infogenie, einer Firma, an der IBS bereits Anteile hält. Infogenie ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, hat aber ihr operatives Geschäft aufgegeben. Braun hat nur Interesse an dieser Mantelgesellschaft. IBS und Wirecard AG werden formal in die Infogenie eingebracht. Bauer Schlichtegroll wechselt in den Aufsichtsrat. Braun wird Vorstandsvorsitzender und besteht auf 8% der Firmenanteile zum Vorzugspreis. Das neue Unternehmen bekommt den Namen Wirecard und firmiert erst 2006 in Wirecard AG um. Von da an in einem Wort geschrieben. Wirecard entwickelt mit Click-to-Pay ein Bezahlsystem, bei dem sich ein Nutzer einmalig registrieren muss, um später nur mit Nutzernamen und Passwort bezahlen zu können. Diese Bezahlmethode ist besonders bei Glücksspielern beliebt. Wirecard gründet dafür 2005 sogar eine eigene Tochterfirma in Gibraltar. Doch auch die bedient sich schnell wieder diverser Partnerfirmen wie WavePay in Zypern. Gibt es rechtliche Probleme, kann sich Wirecard darauf berufen, nur eine Lizenz ihrer Software bereitgestellt zu haben und am Geschäft selbst nicht beteiligt zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hat Wirecard noch ein ganz anderes Problem. Durch das schnelle Wachstum der Firma ist auch die Anzahl ihrer Problemkunden gestiegen, also jener, die ihre Zahlungen zurückfordern. Gerade im Porno- und Glücksspielbereich keine Seltenheit. Dies führt dazu, dass der Zahlungsabwickler Pago, hinter dem damals die Deutsche Bank steht, nicht mehr mit Wirecard zusammenarbeiten will. Braun braucht dringend eine eigene Bank. Er kauft deswegen die XCOM Bank, die zu diesem Zeitpunkt kaum ein nennenswertes Geschäft hat, aber eine Vollbanklizenz besitzt. Ein durchaus übliches Vorgehen. Oliver Bellenhaus baut daraus später die Wirecard Bank. Wirecard deckt damit noch größere Teile der Wertschöpfungskette bei elektronischen Zahlungen ab. 2006 wird Wirecard in den TecDAX aufgenommen, den Index für die 30 wichtigsten deutschen Technologieunternehmen. Jetzt spielt Braun endlich auch auf dem Börsenparkett mit. Blink Nummer 4. Das Geschäft mit illegalen Glücksspielen wird zunehmend zum Problem für Wirecard. Doch die Freude bei Wirecard währt nur kurz. Wenige Monate nach dem Börsengang erlassen die Vereinigten Staaten ein Gesetz, das Banken und Kreditkartenanbietern die Zahlungsabwicklung von Online-Glücksspielen in den USA verbietet. Das ist weit weg von Deutschland, könnte man meinen. Doch auf die USA entfallen rund 80% Marktanteil aller Online-Glücksspiele. Ob Wirecard einen Großteil seines Geschäfts wegbricht oder ob es über Click-to-Pay weiterläuft, das lässt sich anhand der Geschäftsberichte nicht nachvollziehen. Auffällig ist jedoch, dass Click-to-Pay nach wie vor auf Glücksspielseiten als Bezahlform angeboten wird und die Tochter in Gibraltar den Großteil zum Konzerngewinn beiträgt. Erst 2013 verschwindet Click-to-Pay sang- und klanglos vom Markt. Auf der Suche nach kreativen Lösungen kommt die Glücksspielbranche auf die Idee, Zahlungen über Briefkastenfirmen abzuwickeln, gern getarnt als Blumenversandhändler. Wirecard baut dazu Kontakte nach Großbritannien und in die USA auf. Alleine Wirecards Mittelsmann in Florida setzt 428 Gesellschaften für das Unternehmen auf, bevor er 2010 vom Secret Service verhaftet wird. Die Firma des britischen Mittelsmanns eröffnet über 1000 Briefkastenfirmen, bevor sie 2015 abgewickelt wird. 2009 verlässt Bauer Schlichtegroll Wirecard. Ob es Streit gab oder er schlicht das Interesse verlor, ist nicht bekannt. Sein Weggang macht den Weg frei für Braun und Marjalek, der in diesem Zuge ebenfalls Vorstand wird. Die beiden gehen zwischen 2011 und 2013 auf Einkaufstour, kaufen Firmen weltweit und bauen Firmenbeteiligungen auf, insbesondere in Asien, aber auch in Dubai. Selbst die Mitarbeiter in Wirecards Firmenzentrale in Aschheim blicken nicht mehr durch. Aber genau das sollen sie auch nicht. Genauso wenig wie die Wirtschaftsprüfer, die weiterhin nur die Bücher der Wirecard AG prüfen. Denn Wirecard hat, wie vorher IBS, das lukrative Geschäft mit Drittanbietern entdeckt. Die Umsätze und Gewinne der Auslandstöchter und Drittanbieter steigen rasant. Inzwischen ist Burkhard Ley Finanzvorstand. Er weiß, wie man Deals strukturiert. Umso erstaunlicher, wieso niemandem in der Firma aufzufallen scheint, dass Wirecard völlig überhöhte Provisionen für Kundenkäufe ausgibt, oftmals das Zehnfache des Kaufpreises. Noch erstaunlicher, dass nicht nachvollziehbar ist, wohin dieses Geld gezahlt wird. Denn die Spuren enden regelmäßig bei Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln oder in Panama. Oder wieso verschiedene Wirecard-Töchter dieselben Kundendaten kaufen, Kundenportfolios also zwischen Töchtern hin und her geschoben werden und damit mehrfach bezahlt werden. Erst Jahre später wird die Staatsanwaltschaft erkennen, dass all dies miteinander zu tun hatte und nur einem Zweck diente, die Bilanzen aufzuhübschen durch Geschäft, das gar nicht existierte, um so an frisches Geld zu kommen. Blink Nummer 5. Wirecards Strategie: Wirst du angegriffen, stell dich als Opfer dar. Kritische Stimmen, die Wirecards Bilanzen und die Bewertung der Tochterfirmen hinterfragen, gibt es durchaus. Eine der ersten ist 2008 Tobias Bosler, Herausgeber eines Börsenbriefs. Er ist außerdem Shortseller, leiht sich also beispielsweise Aktien, verkauft diese und setzt darauf, dass er sie später günstiger wieder zurückkaufen und zurückgeben kann und dadurch Gewinn macht. Bosler will jedoch nicht selbst in Erscheinung treten, denn dann hätte man ihm Eigeninteresse unterstellen können. Deshalb bittet er seinen Freund Markus Straub, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Schutzgemeinschaft der Kleinsparer, dies zu übernehmen. Tatsächlich gerät die Wirecard-Aktie nach kritischen Fragen auf der Hauptversammlung unter Druck. In angelsächsischen Ländern sind Shortseller anerkannt, denn sie haben eine Marktbereinigungsfunktion. Viele veröffentlichen ihre Analysen sogar kostenlos, um andere an ihren Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Die einzige Spielregel: Diese Analysen dürfen ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen basieren und die Shortseller müssen offenlegen, ob sie mit eigenem Geld investiert sind. In Deutschland hingegen werden Shortseller sehr kritisch beäugt. Obwohl Bosler in seinen Finanzanalysen nicht über Wirecard schreibt, wird ihm die Doppelrolle als Shortseller und Börsenbriefherausgeber zum Verhängnis. Wirecard wirft Bosler Marktmanipulation vor, um vom fallenden Wirecard-Kurs zu profitieren. Bosler bekommt ungebetenen Besuch von einem Boxer und schließt seine Short-Positionen. Der Aktienkurs steigt wieder und Braun hat gelernt: Nicht Angriff ist die beste Verteidigung. Besser ist es, sich als Opfer zu inszenieren. Eine Erfahrung, die Wirecard als Blaupause für alle folgenden Angriffe nutzen wird. Und noch etwas ergibt sich aus dieser Attacke: Eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, später EY. Eine anscheinend sehr wohlwollende Zusammenarbeit, denn kritische Punkte dringen nie nach außen. Thomas Borgwerth, ein Unternehmensberater und Investor, beschäftigt sich ebenfalls mit Wirecard. Als ehemaliger Bilanzprüfer erkennt er schnell: Hier stimmt etwas nicht. Nicht nur, dass die Geschäfte der ausländischen Wirecard-Töchter extrem stark schwanken, sich unterm Strich aber immer ein kontinuierliches Wachstum zwischen 25% und 30% ergibt. Auch Wirecards Bilanzen machen ihn stutzig. Die Forderungen zuzüglich der schon einbehaltenen Sicherheiten gegenüber den Kreditkartenunternehmen sind nämlich höher als die Verbindlichkeiten. So etwas deutet auf Scheinrechnungen hin. Borgwerth spielt diese Information Journalisten zu. Wirecard erklärt, es handele sich bei diesem Geld um Sicherheiten, die bei ausländischen Banken hinterlegt seien. Später wird sich herausstellen, dass es sich um Forderungen aus Provisionszahlungen gegenüber ausländischen Partnerfirmen handelt. Bis 2020 wird dieser Betrag auf fast 2 Milliarden Euro angewachsen sein und den Zusammenbruch von Wirecard auslösen. Aber 2015 interessiert sich noch niemand für Borgwerths Erkenntnisse. Blink Nummer 6: Scheinfirmen erzielen hohe Scheingewinne und niemand merkt es. Wie kommt es, dass Wirecard so stark wächst, zumindest auf dem Papier? Wie schon zuvor lagert Wirecard die Geschäfte, die das Unternehmen nicht auf den eigenen Büchern haben will, an Drittanbieter aus. Diese sollen im Gegenzug Provisionen an Wirecard zahlen. Die drei größten Drittanbieter sind Al-Alam in Dubai, Senjo in Singapur und PayEasy auf den Philippinen. Allen gemeinsam ist, dass sie bei angeblich sehr hohen Umsätzen kaum Mitarbeiter haben oder die, die sie haben, angeblich nichts mit Wirecard zu tun haben. In Dubai scheint hinter den Kulissen Oliver Bellenhaus die Strippen zu ziehen, der schon die Wirecard-Bank aufbaute. In Singapur ist es mit dem Briten James Henry O'Sullivan, ein Freund von Jan Marsalek. Der Geschäftsführer in Manila, Christopher Bauer, ist ein ehemaliger Wirecard-Mitarbeiter. Er stirbt später unerwartet mitten im Ermittlungsverfahren gegen Wirecard. Die Provisionen, die Wirecard mit diesen drei Drittanbietern erwirtschaftet, machen angeblich die Hälfte des Gesamtumsatzes und den kompletten Gewinn aus. Während Wirecard für 2017 Forderungen in Höhe von 123 Millionen gegenüber PayEasy ausweist, hat PayEasy im selben Jahr aber angeblich gar keine Einnahmen erzielt. Was nur niemandem auffällt, denn die Drittanbieter melden lediglich ihre Umsätze an die Wirecard-Zentrale. Die Mitarbeiter dort müssen sich auf die Zahlen verlassen Kontrollieren, ob diese Geschäfte tatsächlich stattgefunden haben, können sie nicht. Wirecard erzielt also den Großteil seines Umsatzes und damit auch seines Gewinns mit Drittanbietern, hinter denen sich Scheinfirmen verstecken. Da die Wirtschaftsprüfer von EY nicht die Drittanbieter prüfen, sondern nur die Zahlen der Zentrale in München, geht der Schwindel jahrelang gut. Noch besser sieht es allerdings aus, wenn die angeblichen Provisionen von den Drittanbietern auf angebliche Treuhandkonten gebucht werden. Anstelle von unbeglichenen Forderungen kann Wirecard ab 2018 Guthaben auf Treuhandkonten ausweisen. Das klingt doch gleich viel seriöser. Auch die Treuhänder melden Transaktionen an Wirecard. Doch deren Mitarbeiter in der Buchhaltung bekommen nie die dazugehörigen Kontoauszüge zu sehen. Genauso wenig wie die Wirtschaftsprüfer von EY, obwohl es ihre Aufgabe gewesen wäre, diese Kontoauszüge direkt von der Bank einzufordern. Dass dieses Geld gar nicht auf den Treuhandkonten ist, wird sich erst 2020 herausstellen. Insgesamt fast 2 Milliarden Euro. Alles nur schöner Schein. Blink Nummer 7. Die ersten Hedgefonds und Journalisten hinterfragen Wirecards Geschäftsmodell. Der erste Hedgefonds, der offen auf einen fallenden Wirecard-Kurs setzt, ist Greenvale Capital aus London. Ein junger Fonds, erst 2015 gegründet, von ebenfalls jungen Leuten. Sie haben den Markt der Zahlungsabwickler analysiert und kommen zu dem Schluss, entweder sind Wirecards Zahlen gelogen oder das Unternehmen hat deutlich mehr Hochrisikokunden, als es ausweist, um die gemeldete Marge erzielen zu können. Auch der Kauf eines Unternehmens in Indien für 320 Millionen Euro, das vom Verkäufer nur wenige Wochen zuvor für 40 Millionen Euro erworben wurde, erscheint ihnen als überteuert. Burkhard Ley bittet um ein persönliches Treffen mit den Greenvale-Analysten. Laut ihnen weiß er anscheinend nichts über die Hintergründe dieses Deals. Direkt nach diesem Treffen gibt es diverse Attacken auf Greenvales IT, die sich aber nicht zu einem konkreten Verursacher zurückverfolgen lassen. 2017 löst Greenvale Capital die Short-Position auf. Die Analysten beobachten Wirecard aber weiter. 2016 veröffentlicht das Analysehaus Zatara Research and Investigations einen Bericht zu Wirecard, bei dem die Verfasser konkret Zahlungen über Zahlungsabwicklungen für in den USA ansässige Pokeranbieter auflisten. Am Folgetag starten Hackerangriffe auf die Zatara-Website. Die Verfasser der Studie, zu diesem Zeitpunkt anonym, sind ebenfalls Shortseller und legen dies auch offen. Kaum werden Wirecards illegale Zahlungen publik, fällt die Aktie um 25%. Braun streitet die Vorwürfe auf der Hauptversammlung ab und stellt die Quelle als unglaubwürdig dar. Der Brite Fraser Perring, der mit Shortverkäufen auf Wirecard viel Geld verdient hat, erhält kurz darauf ungebetenen Besuch, der wissen will, ob er hinter dem Wirecard-Bericht stehe. Perring wird monatelang verfolgt, bedroht und anonym als einer der Verfasser geoutet, aber ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Marktmanipulation wird eingestellt. Die deutsche Presse hingegen berichtet sehr wohlwollend über Wirecard. Erst 2018 veröffentlicht die Wirtschaftswoche eine Analyse, in der sie sich kritisch mit der Wirecard-Kundschaft beschäftigt. Ein Analyst vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser, der später zu Wirecard wechselt, publiziert schnell eine Gegenanalyse und empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Ein Journalist der Londoner Financial Times, Dan McCrum, schreibt seit 2015 kritisch über Wirecard. Er ist es, der 2019 den Stein ins Rollen bringt, als er veröffentlicht, was 2018 in Wirecards Büro in Singapur geschah. Blink Nummer 8. 2018 droht das Schneeballsystem durch einen Whistleblower in Singapur aufzufliegen. Doch das System Wirecard ist stärker. 2018 stolpert ein Buchhalter von Wirecard Singapur über einige Rechnungen, zu denen es keine Geschäfte zu geben scheint. Er vertraut sich einem Wirecard-Juristen an, der daraufhin die externe Anwaltskanzlei Raja & Tann beauftragt. Sie findet Beweise, dass der Wirecard-Chef für Asien, der Indonesier Edo Kurniawan, Verträge rückdatiert und Scheinrechnungen zwischen asiatischen Tochtergesellschaften ausgestellt hat, um Umsätze und Gewinne zu schönen. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage aufgeworfen, wie realistisch die Unternehmensbewertungen der asiatischen Tochtergesellschaften seien. Jan Marzalek, der bei Wirecard für das Drittpartnergeschäft verantwortlich ist, kümmert sich zusammen mit zwei Mitarbeitern von Edo Kurniawan persönlich um den Vorfall. Das Ergebnis? Es gibt keinen Hinweis auf Abschreibungen auf asiatische Töchter. Einer von Kurniawans Mitarbeitern, der mit Jan Marzalek zusammengearbeitet hat, erhält eine fünfstellige Summe auf sein Privatkonto. Zwei Wirecard-Juristen in Singapur verlassen das Unternehmen. Später wird Marzalek behaupten, von dem Vorfall in Singapur erst Monate später erfahren zu haben. Diese Episode sagt viel über die Führungskultur bei Wirecard aus. Während sich Vorstandschef Braun als Visionär und Tech-Nerd darstellt und immer ambitioniertere Ziele vorgibt, müssen sich andere um die Umsetzung kümmern. Braun und Marzalek sind zu diesem Zeitpunkt laut Insidern intern auf Augenhöhe, scheinen sich aber schon auseinanderzuleben, wie ein altes Ehepaar. Ob Marzalek Braun wirklich in alle Details des Drittpartnergeschäfts einweihte, ist fraglich. Marzalek zahlt immer nur bar. Mehr als erstaunlich für den Vorstand eines DAX-Unternehmens, dessen Geschäftsmodell auf elektronischen Zahlungen beruht. Die meisten Mitarbeiter können oder wollen nichts hinterfragen. Erstens verdienen sie bei Wirecard sehr gut, zweitens erreicht das Unternehmen seine Vorgaben ja immer und drittens hat niemand Einblick in alle Zahlen. Auch der damalige Finanzvorstand Alexander von Knoop nicht, denn das Drittgeschäft ist weiterhin bei Marzalek. Produktvorstand Susanne Steidel hingegen hat den Ruf, sich bewusst aus allem rauszuhalten. Es gibt keinen Betriebsrat, keine Tarifverträge, keine einheitliche Buchhaltung oder Kundenmanagementsysteme. Die einzelnen Einheiten von Wirecard sind autark, die Strukturen intransparent, Mitarbeiter müssen auf Weisung von oben handeln. So kann man keinen Konzern managen, es sei denn, niemand hinterfragt das System und alle spielen mit. Im September 2018 steigt Wirecard als erstes deutsches Finanztechnologieunternehmen in den DAX auf. Zu diesem Zeitpunkt meldet Wirecard mehr als 5000 Mitarbeiter, über 2 Milliarden Euro Umsatz und eine unglaubliche 500 Millionen Euro an Gewinn. Jährlich. Nichts scheint die Wachstumsstory aufhalten zu können. Blink Nummer 9. Ein Journalist macht die Geschehnisse in Singapur publik und gerät ins Visier der deutschen Staatsanwaltschaft. Dan McCrum von der Financial Times in London bekommt schließlich Einblick in die Berichte der Anwaltskanzlei Raja & Tann. Anfang 2019 veröffentlicht er mehrere Artikel über die erfundenen Umsätze in Asien. Der Kurs der Wirecard-Aktie bricht daraufhin innerhalb von 2 Wochen um 40% ein. Die Polizei in Singapur durchsucht das Wirecard-Büro und leitet gegen einzelne Mitarbeiter Ermittlungen ein. Es besteht Verdacht auf Betrug, Vertragsfälschung und Geldwäsche. Wirecard spielt den Vorfall als Vergehen Einzelner herunter und erstattet seinerseits Anzeige wegen des Verdachts auf Kursmanipulation, wie schon zuvor. Nun ist McCrum Journalist und kein Shortseller. Weil es aber im Zusammenhang mit dieser Artikelserie viele Shortseller gibt, ermittelt die Staatsanwaltschaft in München gegen ihn. Sie verdächtigt ihn der Marktmanipulation und des Insiderhandels. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin verbietet gar am 18. Februar 2019 Kurswetten gegen Wirecard. Vermutlich, um sich Zeit zu verschaffen, damit sie die Vorwürfe prüfen kann. Die Anleger interpretieren dies aber als Freispruch für Wirecard. Das Problem der BaFin? Sie ist nur Aufseherin der Wirecard Bank, nicht der Wirecard Konzern Holding. Zwar könnte die BaFin durch eine Bankprüfung Druck auf die Wirecard-Zentrale ausüben, aber die Mitarbeiter halten sich an die Regeln ihres Mandats und schauen sich lediglich die testierten Jahresabschlüsse an. Weder die BaFin noch die Staatsanwaltschaft München sehen einen begründeten Verdacht der Bilanzmanipulation. EY korrigiert die Umsätze in Singapur um 1,5 Millionen Euro. Das ist alles. Solange die Ermittlungen gegen McCrum laufen, kann die Financial Times keine weiteren Artikel über Wirecard veröffentlichen. Im Sommer 2019 recherchiert McCrum bei Kunden von Al Alam, dem Drittanbieter in Dubai. Dabei stellt sich heraus, dass diese Kunden entweder nicht mehr existieren oder noch nie etwas von Al Alam gehört haben. McCrum bittet Wirecard um Stellungnahme, bevor er den Artikel veröffentlicht. Wirecard reagiert wie zuvor mit einer Attacke, diesmal jedoch nicht gegen den Journalisten, sondern gegen seinen Arbeitgeber. Die Financial Times sei Teil einer Short-Selling-Strategie und würde den Markt manipulieren. Erst im Oktober 2019, nach Einstellung der Ermittlungen, kann die Financial Times den geplanten Artikel veröffentlichen. Darin nennt sie die Firmen und Umsatzvolumen des Drittpartnergeschäfts. Jetzt hilft Wirecard die bewährte Abwehrstrategie nicht mehr, sich als Opfer von Shortsellern auszugeben. Denn nun werden auch Investoren hellhörig und fordern eine Sonderprüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Blink Nummer 10. KPMG führt bei Wirecard eine Sonderuntersuchung durch und die Spur führt schon wieder nach Asien. Der Aufsichtsrat von Wirecard ist zerstritten. Von ihm hat Braun normalerweise nichts zu befürchten, bis Thomas Eichelmann, ehemaliger Finanzvorstand der deutschen Börse, neu an Bord kommt. Er hat mit den Fehlern in Wirecards Vergangenheit nichts zu tun, braucht also auch keine Angst davor zu haben, was an Versäumnissen aufgedeckt werden könnte. Um einer Sonderprüfung zu entgehen, die von den Aktionären beauftragt werden muss, mandatiert der Aufsichtsrat eine Sonderuntersuchung durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Ihre Aufgabe ist es, kriminelles Handeln entweder nachzuweisen oder auszuschließen. Eine Prüfung, die viel tiefer geht als die Jahresabschlussprüfungen von EY. Aber aufgrund der fehlenden Prozesse und Strukturen bei Wirecard gibt es viele der von KPMG angeforderten Dokumente schlichtweg nicht. Buchhaltung? Lückenhaft. Vertragsdokumentation? Fehlanzeige. Die Daten, die die Prüfer brauchen, liegen bei den Drittpartnern und die sind nicht kooperativ. Weil die Prüfer also kaum etwas haben, was sie prüfen können, können sie nicht beweisen, ob es das Drittpartnergeschäft bei Al-Alam, Senjo und PayEasy gibt oder nicht. KPMG kann daher keinen Bericht erstellen und EY wartet mit dem Jahresabschluss auf den KPMG-Bericht. Aufsichtsrat und Aktionäre werden langsam nervös. Um sie zu beruhigen, fliegt Jan Marsalek mit einem Compliance Manager von Wirecard, einem Prüfer von EY und zwei Prüfern von KPMG Anfang März 2020 nach Manila. Die Bank in Singapur kündigte nämlich angeblich dem dortigen Treuhänder Rajaratnam Shanmugaratnam die Treuhandkonten von Wirecard. Daraufhin bat er einen Bekannten um Hilfe, den Anwalt Mark Tolentino in Manila. Der besorgte ihm mal fix zwei Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken und fungiert auf diesem Treffen auch gleich selbst als Treuhänder, ohne offiziell bestellt worden zu sein. Die Delegation besucht zwei kleine Bankfilialen und bekommt Einsicht in Kontounterlagen, aus denen hervorgeht, dass dort 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten liegen. Nur wenige Tage später schicken diese Bankfilialen entsprechende Bestätigungen der Guthaben auf den Treuhandkonten per Kurier an EY. Kleiner Schönheitsfehler? Die Zentralen beider Banken bestätigen nur wenige Wochen später, dass bei ihnen niemals Treuhandkonten von Wirecard bestanden hätten. Tolentino? War angeblich nie Treuhänder für Wirecard. Shanmugaratnam? Ist untergetaucht. Die 2 Milliarden, nicht auffindbar. Der Drittpartner Al-Alam? Verschwindet Anfang 2020 aus dem Unternehmensregister. Blink Nummer 11. Die Veröffentlichung des KPMG-Berichts ist der Anfang vom Ende für Wirecard. Der finale KPMG-Bericht geht Wirecard am 28. April 2020 um 1:30 in der Nacht zu. In ihm steht, dass nicht nachweisbar ist, ob es das Drittpartnergeschäft im von Wirecard ausgewiesenen Umfang gibt und ob die Treuhandkonten in Manila tatsächlich existieren. Auch die Seriosität der Treuhänder Shanmugaratnam und Tolentino wird darin angezweifelt. Eine Katastrophe. Wirecard hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Firma veröffentlicht den Bericht, dann wird ihr Aktienkurs in den Keller gehen. Oder sie veröffentlicht ihn nicht und riskiert, dass die Information anderweitig an die Presse kommt. Markus Braun wählt ersteren Weg. Morgens um 7:45 geht der KPMG-Bericht auf der Wirecard-Website online. Obwohl Braun den KPMG-Bericht in einer am selben Tag anberaumten Pressekonferenz schönredet, stürzt der Wirecard-Aktienkurs um 30% ab. Auch EY gerät in die Kritik. Erlaubte der Wirtschaftsprüfer Wirecard doch jahrelang, den kompletten Umsatz der Drittpartner im eigenen Haus zu buchen, statt der tatsächlich geflossenen Provisionen, die geringer ausfielen. Der Aufsichtsrat erwägt, Braun zu feuern, wird sich jedoch wieder einmal nicht einig. Um sicherzustellen, dass die Treuhandkonten auf den Philippinen existieren, verlangt EY, dass 440 Millionen Euro an Wirecard überwiesen werden. Ebenfalls will EY Unterlagen zur Kontoeröffnung sehen und Belege für den Transfer der Gelder von Singapur nach Manila. Statt Geld und Informationen kommen von Tolentino jedoch nur Ausreden. Der Jahresabschlussbericht von EY verzögert sich weiter. Immer wieder wird das Datum nach hinten verschoben. Am 28. Mai kauft Markus Braun für 2,5 Millionen Euro Wirecard-Aktien. Ein verzweifelter Schachzug im Versuch, den Aktienkurs zu stützen und zu signalisieren, dass mit Wirecard alles in Ordnung sei. Aber eben auch ein Insider-Deal, der ihm noch vor die Füße fallen wird, denn die Finanzaufsicht erstattet daraufhin Anzeige gegen beide Vorstände. Am 5. Juni 2020 durchsucht die Polizei Wirecards Firmenzentrale und Jan Marzaleks Wohnung. Der Verdacht? Marktmanipulation im Vorfeld der Veröffentlichung des KPMG-Berichts. Schließlich hatte Wirecard bis zuletzt behauptet, die Prüfung würde für sie positiv verlaufen. In den folgenden Tagen warten alle auf das Testat des Wirtschaftsprüfers EY. Selbst der Aufsichtsratsvorsitzende Eichelmann geht davon aus, dass Wirecard noch liefern wird. Alles andere wäre für die Vorstände beruflicher Selbstmord, sagt Eichelmann. Blink Nummer 12. Das Kartenhaus Wirecard fällt in sich zusammen. In den darauffolgenden Tagen überstürzen sich die Ereignisse. Am 16. und 17. Juni 2020 erhält EY Briefe der beiden philippinischen Banken, dass die Unterlagen zum angeblichen Treuhandkonto von Wirecard gefälscht sind. EY meldet den Verdacht der BaFin. Trotzdem gibt Braun intern das Signal, es handele sich lediglich um ein Missverständnis. Am 18. Juni soll Wirecards angekündigte Pressekonferenz stattfinden. Nachmittags, was eher ungewöhnlich ist. Greenvale Capital schließt daraus, dass Wirecard immer noch kein Testat des Wirtschaftsprüfers hat und erhöht die Short-Wetten. Um 10.43 Uhr platzt die Bombe. Wirecard ist bekannt, dass EY noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu den philippinischen Treuhandkonten hat. Der Aufsichtsrat stellt Jan Marzalek frei. Braun erklärt in einer Videoansprache am Abend, dass die Wirecard AG vermutlich Geschädigte in einem Betrugsfall sei. Der Aktienkurs stürzt an diesem Tag um 60% ab. Am 19. Juni entzieht der Aufsichtsrat Braun das Vertrauen. Der Vorstandsvorsitzende kann zwischen Rücktritt oder Entlassung wählen. Er entscheidet sich für den Rücktritt. Sein Nachfolger wird der US-Amerikaner James Fries, vorher Compliance-Chef der deutschen Börse. Von Knob und Steidel dürfen vorerst bleiben. Am 22. Juni gibt Wirecard zu, dass die Treuhandkonten auf den Philippinen wahrscheinlich nicht bestehen und auch die Angaben zum Drittgeschäft unzutreffend sind. Am nächsten Tag beantragt die Staatsanwaltschaft München einen Haftbefehl gegen Braun und Marzalek. Braun kommt am nächsten Tag gegen Kaution frei. Marzalek ist zu diesem Zeitpunkt schon untergetaucht. Er hatte mehrfach mit Geheimdienstkontakten geprahlt. Die Autoren Bergemann und Thier Haseborg vermuten, dass ihm der österreichische Inlandsnachrichtendienst geholfen haben könnte. Am 25. Juni stellt Wirecard einen Insolvenzantrag. Am 6. Juli stellt sich Oliver Bellenhaus der Staatsanwaltschaft und wird zum Kronzeugen im Wirecard-Skandal. Laut seiner Aussage hat er bereits 2015 gemeinsam mit Braun, Marzalek, dem damaligen Finanzvorstand Lai und einem Accounting-Chef paktiert. Ihr Ziel? Die Bilanzsumme von Wirecard zu erhöhen, indem sie Einnahmen aus Drittpartnergeschäften erfinden. Braun, Lai und der Buchhalter werden festgenommen. Der Vorwurf lautet: gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation. Der Insolvenzverwalter wird später feststellen, dass Wirecard zum Zeitpunkt der Insolvenz 1,8 Milliarden Euro Bankschulden hatte. Außerdem standen Anleihen im Wert von 1,4 Milliarden Euro aus. Wirecard hat jahrelang Geld verbrannt Und doch konnte sich die Firma über Wasser halten, dank ihres Schneeballsystems und der Tatsache, dass so viele wegschauten. Ist Wirecard Täter oder Opfer, so wie es Braun behauptet? Die Aufarbeitung des Falls Wirecard wird die Gerichte und die Betroffenen jedenfalls lange beschäftigen. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du Folgendes erfahren. Wer hochfliegt, kann tief fallen. Der Fall Wirecard ist deshalb so einzigartig, weil sich ausgerechnet hinter dem deutschen Vorzeigeunternehmen par excellence ein kriminelles System von Betrug und möglicherweise auch Geldwäsche verbarg. Jan Marzalek, einer der Vorstände, wird Anfang 2021 immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht. Auch Geheimdienste sollen bei Wirecard ihre Finger mit im Spiel gehabt haben. Am Ende bleiben nur Verlierer und nach wie vor viele offene Fragen. Das waren unsere Blinks zu Die Wirecard-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge, von Melanie Bergermann und Volker Thea Haseborg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.